Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl!
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausverbot im Beichtstuhl. Ein Podcast, wo wir Kirchenverletztheit ernst nehmen wollen und mit betroffenen Menschen darüber ins Gespräch kommen. Mein Name ist Micha. Ich bin normalerweise Co-Host in diesem Podcast, denn unser Host, der Uwe, sitzt heute bei mir im Wohnzimmer auf dem Sofa als mein Interviewgast. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch.
Ja, der Uwe. Der Uwe ist einer der jüngsten 60-Jährigen, die ich kenne, wie ich ihn schon mal vorgestellt habe hier. Er ist ein sehr stark fühlender Mensch. Er ist ein leidenschaftlicher Tänzer und irgendwie auch kreativ, sehr, sehr kreativ unterwegs, hat eine sehr große Warmherzigkeit, geht sehr offen auf Leute zu und ich kenne ihn als einen sehr angenehmen Erzählbär, den ich stundenlang zuhören könnte. Deswegen freue ich mich heute, derjenige zu sein, der die Fragen stellt und derjenige zu sein, der dir zuhört. Ja, Uwe, damit unsere Hörenden, die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben, dich vielleicht noch mal ein bisschen einfach näher kennenlernen. Was ist denn das beste Gericht, was du kochen kannst?
Ja, was ich am liebsten koche, ist auch mein Lieblingsgericht, das ist Nudelauflauf.
Was ist deine meistgenutzte App auf deinem Smartphone und warum?
Meine meistgenutzte App, das ist im Wechsel Gmail, WhatsApp, Telegram und meine Notizen.
Es ist im Grunde sehr viel zum Schreiben und sehr viel zum Kommunizieren.
Richtig, ja.
Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Notizen und Mail.
Ha, so Facebook auch noch. Ich bin alt.
Du nutzt ja Facebook?
Ja.
Du bist Babyboomer. Du bist ein Boomer. Ja.
Genau. Ja.
Mit allem, was dazugehört.
Genau. Facebook
eben, ja. Ja gut, der Humor gar nicht mal so. Also tatsächlich, du hast einen anderen Humor, du hast ein bisschen Boomer-Humor, aber nicht das, was wir als diesen klischeehaften Boomer-Humor illustriert haben, zumindest in Kurzvideos von Instagram und TikTok und so weiter.
Okay, aha, die kenne ich gar nicht.
Ja, ich rede mich hier über Kopf und Kragen. nee, aber wenn du dich entscheiden müsstest zwischen, okay, was waren die zwei, du hast gerade mehrere Apps genannt, was sind die zwei, die du am meisten da highlighten würdest?
Also im Moment wirklich die Notizen-App, weil ich gerade ganz viele Ideen habe, zum Beispiel für Podcasts, zum Beispiel, ich bereite ja gerade eine Predigt vor, auf die ich mich sehr freue. Und die andere ist, was ich echt viel gerade mache, ist wirklich Facebook. Mhm. Zu meinem eigenen Erstaunen, wenn ich drüber nachdenke.
Okay, wenn du es von dem Zeitnutzen, so dieses, auf welcher App verbringst du gerade mehr Zeit?
Wenn man die beiden nimmt, auf jeden Fall auch Facebook. Ja, okay. Spannend.
Spannend. Ja, ich habe die schon lange nicht mehr auf dem Handy. beziehungsweise benutze es schon sehr lange nicht mehr. Wenn du dich entscheiden müsstest, die lustigste Person im Raum zu sein oder die schlauste Person im Raum zu sein. Also unabhängig von dem Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, weil da ist es ganz klar, da bist, weiß ich es nicht. Aber so allgemein, wenn du in einer Traube von Menschen bist, wärst du lieber der Schlauste oder lieber der Lustigste?
Ich wäre lieber der Schlauste. Hätte ich sofort ein Problem. Wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum.
Ja, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann solltest du den Raum verlassen.
Genau.
einen anderen Raum suchen. Okay. Lieber all deine Fotos oder all dein Geld verlieren?
All mein Geld. Die Fotos sind weg und Geld kann man wiederkriegen.
Okay. Und Fotos kann man auch neu sammeln. Ja, also das ist aber komplett halt weg. Also alles, was ausgedruckte weg, alles, was auf irgendwelchen Festplatten noch ist, Handy weg.
Ich habe einige Fotos, die ich auch mag. Viele, und daher wäre das echt schade.
Also weg mit dem Geld. Du sagtest gerade, du bereitest gerade eine Predigt vor. Ja. Wenn du unvorbereitet wärst, würdest du dann lieber unvorbereitet eine Predigt schmeißen oder unvorbereitet einen Kindergottesdienst schmeißen?
Eine Predigt.
Warum nicht den Kindergottesdienst?
Könnte ich auch ausprobieren. Aber so mein erster Gedanke wäre eine Predigt.
Was würde passieren, wenn du unvorbereitet einen Kindergottesdienst schmeißen müsstest?
Ach, wahrscheinlich würden irgendwann die Kinder auf mir rumtoben.
Solange am Ende alle noch da sind.
Da wäre ich wahrscheinlich.
Und alle Gliedmaßen noch da sind.
Kletterbaum, Kopfkissen und alles.
Dann würdet ihr wahrscheinlich so die Schlacht von Jericho nachspielen.
Ja, so ungefähr.
Eine Kirchenburg bauen und dann ganz laut Brüllen.
Ja.
Können wir ausprobieren. Das kommt mir gerade spontan, die Idee. Naja.
Cool.
Uwe, jetzt sind wir ein bisschen Bahn geredet. Erzähl uns doch mal, wer du jetzt gerade bist. Wir erzählen ja hier Geschichten und wir hören jetzt gleich deine Geschichte so ein bisschen. Der Uwe in 3 Sätzen, dein Alltag in 3 Punkten. Was sind so deine 3 Dinge von einer ganz normalen Woche im Leben des Uwe?
Ja, was mich seit ein paar Monaten immer wieder herausfordert, ist Eisbaden. Mhm. Wird jetzt immer chilliger.
Jetzt im Winter, das meinst du?
Ja, es wird immer kühler.
Wird immer,
ja. Und das wird dadurch auch etwas herausfordernder. Aber ich merke Leben. Ich bin in der Natur. Ich spüre mich wieder ganz neu und anders jedes Mal. Das ist spannend. Das Zweite. Ich fange wieder an, langsam Musik machen zu wollen. Ja. Mhm. Das ist für mich ein ganz neues Ding, weil ich habe 10 Jahre praktisch alles, was Musik ist, ruhen lassen. Und so langsam kommt wieder Lust.
Schön.
Das Dritte ist spannenderweise mein Job. Ich bin Senior IT System Engineer in einem Systemhaus und werde auch manchmal zu verschiedenen Kunden geschickt. Ich habe gerade einen festen, was mir sehr viel Spaß macht, weil man kommt dann viel besser rein und lernt die Leute besser kennen und kann viel besser agieren. Und ich habe gemerkt, diese Umgebung, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das ist irgendwie so ein Safe Space. Ja, da fühle ich mich sehr wohl, sehr getragen, verstanden. Auch wenn ringsrum irgendwie Trubel ist, ich komme da an, weiß, da fühle ich mich wohl. Und das ist echt schön.
Also, wir haben hier den Uwe sitzen. Der Uwe ist IT Senior System Engineer.
Ja.
Habe ich es richtig?
Ja.
Ja, okay. Der Uwe geht gerne Eisbaden, was ihn aber auch herausfordert, gerade wenn es jetzt im Winter kälter wird. Mhm. Aber er zieht durch und er gewinnt wieder Freude und Lust am Musizieren.
Ja.
Mhm. Ja, vielen Dank, Uwe, dass wir einfach hier ein kleines Porträt von dir bekommen haben. Ja. Jetzt möchte ich ein Porträt von dir machen, wie es früher war. Wenn du mal in dich reinhörst, okay, wann in meinem Leben war ich an einem komplett anderen Stand? Wenn du vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurückgehst, wo deine Geschichte, die du heute erzählen möchtest, anfängt. Wer war der Uwe damals? Was war so eine ganz typische Woche oder der Alltag in 3 Merkmalen von dem Uwe damals? Und wie weit gehen wir zurück?
Ja, ich nehme mal 2,5 Jahre. Weil das war ein Moment, wo ich gerade angefangen habe, mich aus einer jahrelangen Depression rauszuschaffen. Einer der Dinge, die mir da rausgeholfen waren, waren die Teilnahme an einem Schauspiel. Das war ein kleines, bescheidenes Krippenspiel. Das war im Schaupalast München im Endeffekt. Ich hatte...
Klein und bescheiden, ja.
Klein und bescheiden, ja, Schaupalast München, ja.
Einer der größten Veranstaltungshallen in München.
Ja, genau. Also eine der größten Europas nebenbei, mit der größten LED-Hintergrundwand Europas, mit 60 Meter Breite, 10 Meter Höhe. Das ist der Wahnsinn, da zu spielen. Und ich kam da gerade, wie gesagt, aus einer Depression. Und dieses Schauspiel, dieses Dabeisein, ich habe mich am Anfang eigentlich als nicht fähig erachtet, das mitmachen zu können, habe trotzdem eine Hauptrolle bekommen. Das Ding ist am Schluss mit Bravour gelaufen und das hat ein Stück weit mir geholfen, aus der Depression auch mehr rauszukommen. Die war noch lange nicht vorbei, aber es hat das gebracht. Genau. Ja, das war das eine. Dann war ich auch viel unterwegs in einer Gemeinde zu der Zeit. Nach außen hin, vielleicht auch nach innen hin, viel geistlicher, in Anführungszeichen.
Also deine Spiritualität hat sich anders ausgesehen. Was meinst du damit?
Ja.
Was meinst du?
Da sind ja einige Sachen passiert vor einem Jahr, die ungut waren.
Jetzt sind wir noch 2,5 Jahre oder 2 Jahre in der Vergangenheit.
Ja, genau.
Wir arbeiten uns ein bisschen vor. Also du hast vor 2,5 Jahren hast du angefangen, bei diesem Theaterstück mitzumachen, genau, im Showpalast. Genau, du warst auch dort in der Gemeinde, die das auch, hing auch zusammen. Mhm. Und dort hast du deine Hauptrolle gemacht, ist scheinbar sehr gut gelaufen,
ja,
so
voll,
ich raushöre.
Voll.
Und das hat dir geholfen, einfach auch ein Stück weit heil zu werden von der Depression, an der du erkrankt warst.
Ja.
Wie ging das dann nach diesem ersten Krippenspiel weiter?
Ja, dieses Krippenspiel war die Christmas Experience vom ICF München. Das war ein sehr geiles Event. Darum verlinken wir das auch mal. Wie ging es danach weiter? Im Jahr darauf, war ja Dezember, im Jahr darauf, gab es für die Schauspieler erstmal nichts zu tun. Die wurden immer erst relativ spät dazugeholt. Also dachte ich, ich will aber in der Gemeinde irgendwas Kreatives machen. Ich gehe ins Tanzteam. Wir wissen, ich habe 25 Jahre Turniertanz gemacht, also Standardtanz, diese hochnäsigen Herren im Frack. Habe leider nach Aufgabe des Turniertanzens ungefähr 20 Kilo zugenommen. Und das ist jetzt ein bisschen schon weg, aber noch nicht alles leider. Und kam dann als damals 59-Jähriger in ein Tanzteam durch das Alter 25.
So. Uwe ist halt auch dabei.
Hä?
Der Uwe ist auch dabei.
Der ist auch dabei, genau. Das war total schön, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass ich zumindest mit den Youngsters mithalten kann. Und das hat gut getan, sage ich dir.
Ja.
Hat sich auch total gut ergeben. Es gab sehr viele vertrauensvolle Gespräche. Ich war so ein bisschen, ich sag mal, Papa manchmal für die Youngsters. Das war echt schön.
Ja. Was, bisschen was Onkelhaftes.
Was Onkelhaftes, ja. Papa ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Doch, wir tanzen jetzt zusammen. Wir bereiten ihm was Schönes vor. In dem Fall halt ein Krippenspiel. Das für das Jahr darauf.
Ja, das war jetzt kein Krippenspiel mehr, aber es war schon was anderes, mehr eine andere Show.
Aber das war doch, war das nicht auch für eine Christmas Experience?
Das war eine Christmas Experience, aber halt kein Krippenspiel. Das war ein bisschen was anderes, was dann war.
Ach so, okay, dann habe ich es jetzt gerade vermischt miteinander.
Wir haben auch noch andere Sachen gemacht. Dann gab es zum Beispiel mal einen Tanz im Gottesdienst mit einer Kleingruppe. Das war sehr cool. Da war ich dabei. Oder einen Straßeneinsatz, Missionseinsatz von einer anderen Gemeinde, wo wir eingeladen waren. Da war ich dann nicht dabei, habe kurz besucht, weil ich hatte nicht die Zeit. Das war auch sehr super.
Und dann hast du mitgetanzt, einfach eine Weile.
Ja.
Ja, hattest da Spaß dran. Das hat dir wahrscheinlich auch bestimmt weiter gut getan, einfach für deine geistige Gesundheit einfach Anschluss zu haben, körperliche, sportliche Betätigung zu haben, musikalisch kreative Tätigkeit zu haben, halt im Tanz, wenn du sagst, du warst auch Turniertänzer früher. Wie ging das weiter?
Das ging sehr schön erstmal weiter und irgendwann kam ein Event, wo ich dachte, ich lade mein Tanzteam mal ein. Der Workshop hieß Grundlagen und Praxis einer körperfreundlichen Spiritualität. War in einem wunderschönen Kloster. Das Spannende war, außer theologischen Vorträgen, gab es da auch dreimal am Tag eine Dreiviertelstunde mit einer Tanztherapeutin Körpergebet. Was halt heißt, normal beten wir, sitzen vor uns hin und da sollte halt geschaut werden, was hat unser Körper mit Gebet zu tun? Was können wir mit dem Körper ausdrücken? Und am Anfang dachte ich, auch spannend, was soll das dann? Und am Schluss hatte ich wirklich ein Gefühl dafür, wie mein Körper sich verhält, wenn ich dankbar bin. Wenn ich traurig bin. Was ist die Haltung? Das hat man mitbekommen und es war so cool. Und du hast gemerkt, wie Menschen wirklich aufblühen, weil sie, ja, im Christentum, Körperlichkeit ist halt irgendwie sekundär. Und da war es primär. Und da hast du gemerkt, wie Menschen aufgeblüht sind, weil sie merken, auch ihr Körper kann beten.
Jetzt warst du selber da. Du hast gerade erwähnt, dass du das Tanzteam dazu eingeladen hast.
Richtig. Und zwar dachte ich, Mensch, ist eine Tanztherapeutin. Wir können bestimmt was lernen so als Team. Und vielleicht können wir auch dort tanzen. Einfach mal was aufführen oder mit uns trainieren und so weiter und so fort. Und hab da freudig eingeladen, auch in der Gruppe. Und da kam dann von der Leiterin, man müsste vielleicht erstmal checken, ob das denn eine gute Lehre ist. Habe ich so bei mir gemacht, ja, dann fahr doch mit, dann weißt du es. Also ich sag immer, egal wo ich hingehe, ich überprüfe alles, das Gute nehme ich mit. Ja. Mhm. Ich kann nur lernen, egal wo ich hingehe. Wenn ich auf dem Wochenende bin, wo ich dachte, da kann ich nichts Gutes mitnehmen, habe ich auch was gelernt.
Klingt, als hätte es da geknirscht.
Der hat auch ein bisschen geknirscht. Ich wusste gar nicht, dass es da anfängt zu knirschen. Das war eine Veranstaltung von Worthaus.
Mhm.
Ja. Worthaus ist ein Verein, der praktisch moderne Wissenschaft und Theologie für den normalen Menschen zur Verfügung stellt. In verschiedenen Vorträgen sind ganz viele, ganz spannend. Da ja diese keine klare Lehre haben, sondern einfach verschiedene theologische Richtungen auch aufzeigen, muss man dann wirklich sagen, ja, ich gehe dahin. Ich hole mir das Gute raus, ich überprüfe alles, das Gute behalte ich.
So wie man eigentlich überall machen sollte.
Genau.
Also wenn du jetzt gerade sagst, du gehst mal Worthaus. Ich habe auch schon öfter mal mitbekommen, dass einfach Worthaus in verschiedenen Gemeinden sehr verschrien ist und
genau.
nicht so beliebt ist.
Ja.
Genau, war dir das in dem Moment klar?
Nö.
Wie ging das weiter?
Weil ich hatte schon ein paar Jahre so ein bisschen erzählt, dass ich was im Worthaus mache. Ich bin nie angeeckt. Gut. Das war dann gegessen, die kommen halt nicht mit, ist mir auch egal. Ich komme zurück, vollkommen begeistert, erzählt, Thema vom Tisch. Für mich das Spannende war, nach diesem Workshop, ich habe ja jahrelang durch Depression keinen Sport mehr machen können. Ich habe es immer wieder versucht, mich immer wieder ins Studio gequält und es war jedes Mal eine Quälerei. Und ich wusste nicht, wie ich da durchkommen sollte. Und nach diesen, ich glaube, es waren 4 Tage oder 5 Tage, wo es einfach um den Körper ging und wo ich mich dann total wieder wohlgefühlt habe im Körper, so 2, 3 Tage später sitze ich morgens da in meinem Bett und denke mir, ich habe Bock auf Sport.
Schön.
Und ich sage mir, was geht jetzt ab? Mein Sportzeug gepackt, bin ins Fitnessstudio, hab mir da einen abgerödelt. Ich dachte, wie geil ist das denn? Komm zurück. Hab ab dem Moment 2, 3 Mal die Woche Sport gemacht, weil ich Bock hatte.
Das heißt, es ging auch weiter.
Ja,
das
ging auch weiter. Und
wow.
Das war für mich, ich sag immer, wenn ich Dinge in Gemeinden oder Gemeinschaften mache, was da für eine Frucht bei rauskommt, dann erkennt man, was da eigentlich abgeht.
Mhm.
Das fand ich total positiv. Und eines schönen Tages saß ich im Office, zufälligerweise bei einer Person, die ich vorher nicht kannte, nicht bewusst kannte.
Also bei dir in der Arbeit im Office?
Im Office, nein, Office in der Gemeinde, im ICF München. Also da gibt es so einen großen Aufenthaltsraum mit Tischkicker und so. Und das war so ein bisschen mein zweites Wohnzimmer, war eigentlich immer cool. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, kannte ich noch nicht. Und dann meinte er, ja, er bereitet gerade eine Serie vor, eine Predigtserie zu gesunder Theologie. Ich dachte, wie cool ist das denn? Was ist denn dein Part? Erzähl doch mal. Ja, sein Part ist unter anderem Worthaus. Dachte ich, oh, Worthaus kenne ich, wie cool. Erzähl doch mal was. Ja, und dann fing er an zu schimpfen. Dieser Sigi Zimmer, der die Auferstehung leugnet. Ich, Moment, ich kenne Sigi Zimmer. Der hat 3 Vorträge zum Thema Auferstehung. Was geht denn hier ab? Und noch ein paar andere Leute, die so massiv angegriffen wurden in ihrem Glauben, die ich auch alle kannte und denke, wie kommt er da drauf? Also, wenn das die Predigtvorbereitung ist, die so voreingenommen ist, dann wird das eine komische Predigt. 2 Wochen später war Worthaus 10, glaube ich. Das ist so ein Wochenende zu einem bestimmten Thema. Da war ich und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Ich weiß, dass hier was Blödes passieren wird. Was mache ich? Und bin jetzt zu den Hauptreferenten, also Thorsten Dietz, Sigi Zimmer und dem Martin Hühnerhoff, einfach hingehabt und meint, pass auf, in meiner Gemeinde passiert gerade das und das. Ich habe ein Problem, weil ich weiß, das wird schwierig. Und alle 3 haben mir gesagt, du pass auf, ist überhaupt kein Problem. Wir kennen diese Art der Diffamierung. Wenn Sie Worthaus darstellen wollen, können Sie es doch machen. Aber Sie sollten es so machen, dass auch das Worthaus sagt, so sind wir. Haben mich alle 3 bereit erklärt, wir machen einen Zoom, wir kommen auch vorbei, wir reden miteinander. Und dann können wir sagen, okay, ihr stellt Worthaus so dar, wie wir wirklich sind. Dann könnt ihr immer noch meckern.
Guter Journalismus,
ja, genau,
wäre ja so, dass man es so darstellt, dass beide Seiten damit einverstanden sind, sofern man jetzt nicht im Investigativjournalismus zum Beispiel, gerade arbeitet.
So.
Also da ist natürlich noch ganz anderes. Genau, aber ich sag mal fair, auf Augenhöhe von Gemeinde zu Gemeinde oder Werk in Anführungszeichen wäre ja okay, lass uns gegenseitig so darstellen, dass wir da beide mit einverstanden sind, dass wir sagen, ja, das so bildet es ab. Oder zumindest differenziert, dass man sagt, okay,
genau,
das ist die eine, das ist die negative Interpretation, das ist die positive Interpretation, lassen wir sie mal nebeneinander stehen. Also ich denke mal, das wäre das Angebot von Worthaus gewesen, was damals dann gesagt wurde, so hey, lass uns doch mal unterhalten, lass uns darüber sprechen, dass da einfach fair berichtet wird.
Mhm.
Gerne kritisch, genau. Es kann ja kritisch berichtet werden, aber dass es halt irgendwo auch fair bleibt.
Ja.
Kam es dazu?
Leider nicht. Ich habe eine sehr ausführliche Mail geschrieben an die Leitung von ICF München, habe geschrieben, hier, ich habe das und das mitbekommen, das fand ich komisch. Ich habe jetzt mit Worthaus geredet, mit den 3 Hauptreferenten und die haben alle gesagt, hey, lass uns hier mal persönlich miteinander umgehen und das Ding klären und dann haben wir eine gute Sache zusammen.
Du hast das Angebot weitergeleitet.
Genau, per Mail. Mhm. So, und bekam keine Antwort. In der Zwischenzeit habe ich ein Get Free gemacht.
Was ist Get Free?
Get Free ist ein Angebot, an 10 Abenden, wo man praktisch in seinem Leben aufräumen kann. So also ganz.
Ein Angebot für Buße.
Buße für Buße zum Beispiel. Einfach sich Dinge klar machen, Sachen loswerden, die einen belasten. Ja, genau. So mal in Kurzfassung. Will ich auch gar nicht so viel drüber reden.
Kann man kritisch sehen, muss man nicht kritisch
ja,
sehen.
Ja, genau, genau.
Das ist nicht das Thema, aber du hast da daran teilgenommen.
Ja. Und da muss ich jemand positiv rausstellen. Der Leiter bei diesem Get Free für mich war übrigens der Andi Pauleit. Und ich habe mit ihm bei dem Get Free und auch anderweitig total geniale Sachen erlebt. Zum Beispiel war ein Tag, da ging es mir so beschissen. Ich bin da wirklich Rotz und Wasser heulend in dieses Get Free rein, kommt kaum mehr richtig reden. Und normalerweise hast du einen Partner, mit dem du wechselseitig arbeitest, nach dem Vortrag jeweils. Und Andi hat sofort gemerkt, der Uwe ist heute, da geht heute gar nichts, hat mich rausgenommen aus dem normalen Betrieb, hat dann mit mir alleine, nur für mich praktisch, dann das Get Free gemacht und das war wirklich genial, weil er halt sehr empathisch, sehr herzlich und fördernd mit dir umgegangen ist, auch wirklich Gott zu mir geredet hat. Also das war sensationell. Das war eine echt, echt tolle Erfahrung.
So ein gegenseitiges Gespräch zwischen Worthaus und der Gemeinde hat jetzt da gar nicht dann stattgefunden. So, du hast versucht, es zuzuleiten, du hast keine Antwort auf deine E-Mail bekommen.
Genau.
Wie lief denn dann die Predigtserie?
Ja, die lief genauso, wie ich befürchtet hatte. Im Prinzip wurden drei Theologien in einen Sack geschmissen, also nicht mal drei Theologien. Es wurde liberale Theologie und die progressive Theologie in einen Sack geschmissen. Dazu Worthaus, was ja im Prinzip keine Theologie ist, wurde alles gesagt, das ist alles von Gefühlen geleitet und darum schon mal schlecht. Gefühle sagen ja nichts über die Wahrheit aus und darum sind sie schon mal nicht gut. Und dann kam eine Folie von einem Worthaus-Vortrag, ein Satz, der wirklich gruselig war. Der war wirklich rausgeschnitten, wo ich dann dachte, ja, als Einzelsatz fände ich den auch scheiße. Aber ich kannte diesen Vortrag und dachte mir, der hat doch, das ist es doch gar nicht, um was es geht. Und direkt danach kam dann eine Folie, wo drauf stand, wenn jemand leugnet, dass Christus im Fleisch geboren, gestorben und auferstanden ist, der hat den Geist des Antichristen. Und da dachte ich mir, ja Moment, was geht denn hier ab? Das ist ja eine Diffamierung pur. Das ist Manipulation pur. Das geht gar nicht.
Verstehe ich das richtig, dass du aus dieser Predigt rausgehört hast, ja, okay, die feuern jetzt gerade sehr stark gegen Worthaus, aber aufgrund, also, und untermauern es aber eigentlich mit sehr dekontextualisierten, Zitaten, also schlechte Zitationen, also, Satz aus dem Kontext rausgerissen und dann daraus, sage ich mal, einen Antichristen gebastelt.
Genau. Und der Punkt war, um das Thema ging es in dem Vortrag gar nicht.
In dem zitierten Vortrag, den Sie in der Predigt zitiert haben.
Überhaupt nicht, ja. Boah, da war ich angepisst. Da war ich richtig angepisst.
Was hast du gemacht?
Leute, ich habe euch eine Mail geschickt. Ich habe versucht, es zu irgendwie gut zu machen und habe eine Kritik geschrieben. Unter wird ja veröffentlicht als Video, habe da drunter geschrieben, es ist das erste Mal, dass ich mich für meine Gemeinde schäme.
Wo hast du diese Kritik geschrieben?
Das war ein YouTube-Kommentar unter dieses Predigt-YouTube. Ne? Und ich war wirklich so enttäuscht, dass nach der Vorgeschichte, nach der Mail, die ich geschrieben habe, dann so ein Ding rauskommt, was so manipulativ ist. Ja, ich habe entsprechend kritisiert. Und zwar sehr klar und sehr begründet. Auch die Vorgeschichte erzählt, dass ich versucht habe, das irgendwie in eine gute Richtung zu lenken. War ich sauer.
Also es ist ja noch nicht mal, dass du irgendwie, sage ich mal, von außen so nach dem Motto, was verfehlt ihr da für eine Scheiße, das finde ich ja gar nicht in Ordnung und das hättet ihr ganz anders machen müssen, sondern du warst eigentlich schon vorher dabei, hast versucht, es abzuwenden, siehst dann, ja, ich hab's versucht, ging, hat aber nichts gemacht und jetzt ist es kacke.
Naja, die Kritik stand, ich dachte, so, das ist gut auch, was will man machen, Rede steht da, gute Kritik drunter, läuft. Zwei Wochen später bekam ich einen Anruf.
Gute, schlechte Kritik.
Gute, schlechte Kritik, genau. Richtig gute, schlechte Kritik. Ja, zwei Wochen später kam ein Anruf von Andi Pauleit. Die hatten wir ja schon mal, nach dem Motto, Uwe.
Das war der, mit dem du so gut Get Free gemacht hast.
Ja.
Bei dem Angebot.
Und entsprechend war auch das Vertrauen da.
Er kennt euch.
Gute Beziehung. Wir kennen uns. Wir mögen uns eigentlich. So. Und meinte, Uwe, ich habe da von einem Leiter gehört, dass du da eine Kritik unter eine Predigt geschrieben hast.
Nee.
Yes, habe ich. Ja, wir sollten uns da mal unterhalten. Dachte ich, kann er haben. Andi Paula kennt mich. Wenn wir uns treffen, lädt er mich immer zu einem Radler ein. Das ist schon mal ein Argument, sich mit ihm zu treffen. Also wie gesagt, ich mochte es, mit ihm mich zu treffen. Cooler Typ. Und dann trafen wir uns und dann haben wir uns über diesen Kommentar unterhalten. Ja, ich muss dann auch zugeben, ich habe den relativ scharf formuliert, weil ich einfach sauer war. Ja, aber rein von den Fakten her, gut. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie das denn die theologische Meinung ist. Konnte er mir nicht sagen. Er hat dann selber gesagt, er hat von Theologie keine Ahnung. Da dachte ich, ja, wie kommen wir da jetzt klar? Wir haben dann festgestellt, ja, es wird wohl sinnvoll sein, wenn ich mich mit dem theologischen Leiter vom ICF München, Chris Henschel, mal unterhalte.
Also, hat er gesagt, ich habe von Theologie keine Ahnung, oder hat er einfach nur gesagt, ich habe halt keine theologische Ausbildung?
Nee, ich habe von Theologie keine Ahnung. Das war seine klare Feststellung. Muss da nicht jeder in meinem Interesse sein.
Okay. Also er hat dich ja dann quasi vermittelt an jemanden, der für die Theologie da zuständig ist. Genau, Chris Henschel, der ist quasi Beauftragter, Theologiebeauftragter im ICF München.
So kann man das sagen. So, nach der Erfahrung mit der Predigt bin ich natürlich in dieses Gespräch mit Chris Henschel erst mal mit gewappneter Rüstung gegangen. Da dachte ich mir, das ist so, Alter. Jetzt komme ich aber nicht krumm, ne? Also diese Stellung.
Okay.
Aber dieses Gespräch war so was von gut. Hätte ich nie erwartet.
Auf was für Gedanken seid ihr gekommen?
Wir haben gemerkt, Mensch, wir haben theologisch unterschiedliche Meinungen. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, er ist kein Fan von Worthaus. Überhaupt nicht. Aber er hat schon ein paar Vorträge gehört, wo er wirklich seine Meinung ändern musste. Wo ich dann dachte, boah, coole Socke. Von etwas kein Fan zu sein, trotzdem zu sagen, okay, da haben sie recht. Das finde ich genial.
Das nennt sich selber nachdenken.
Das nennt sich selber nachdenken, genau. Hey, und da waren wir gerade auf einer Wellenlänge, haben gemerkt, Theologie hat auch was mit der Historie eines Menschen zu tun. Und er meinte auch zu mir, Uwe, ich sehe dein Herz, ich sehe, warum du so agierst, warum du so argumentierst, und ich sehe, dass dein theologisches Denken durchdacht ist, dass es selbst durchdacht, du plapperst nichts nach. Hey, damit kann ich super. Und ich dachte, oh, wie geil. Das war wirklich ein so herzliches und so warmes und also ich war ganz begeistert. Ja. Ein so tolles Gespräch, da ich dachte, so, das Ding ist komplett vom Tisch. Ich freue mich und mit dem muss ich mal Bier trinken gehen.
Du, bisher klingt das ja eigentlich ziemlich hoffnungsvoll.
Ja.
Nicht beziehungsorientiert. Man ist miteinander da. Ja, man ist im Gespräch miteinander. Man kann sich auch gegenseitig stehen lassen. Ich finde es trotzdem ein bisschen eigenartig. So dieses, ja, warum darf man nicht einfach einen kritischen Kommentar unter einem YouTube-Video stellen, ohne dass man jetzt dann auch direkt mit dem Theologiebeauftragten sich unterhalten muss und daran verwiesen wird, finde ich ehrlich gesagt seltsam. So gern du die Menschen hast.
Ja, und nach dem Gespräch habe ich dann einfach in diesem YouTube-Kommentar noch einen weiteren Kommentar drunter gestellt, wo ich ein paar Sachen zurückgenommen habe, aber ein paar Kritikpunkte bestanden halt noch.
Also du hast den Kommentar nochmal kommentiert.
Genau.
Tatsächlich hätte ich jetzt so als ersten Verdacht, so, also wenn mir es so gehen würde wie dir, so dieses Jahr, okay, ich habe einen kritischen Kommentar auf YouTube geschrieben und jetzt will ein Leiter mit mir darüber sprechen,
ja.
Wäre so meine Vermutung, okay, wahrscheinlich will er, dass ich ihn lösche. Wurde, dass du den Kommentar nochmal kommentierst, war das ein Wunsch von Seiten der Leitung?
Ja, war es, aber ich fand die Idee gut.
Okay.
Weil das Gespräch so viel neu entstanden ist, super.
Dann ist es ja fair, dann ist es ja konstruktiv. So, genau. Oder für beide Seiten in Ordnung, genau. Okay, ja. Ich werte das jetzt mal nicht weiter, aber wie ging es denn dann weiter? Thema war ja dann vom Tisch. Ja, Uwe, jetzt weiß ich von dir, heute bist du woanders. Mhm. Und zwischenzeitlich ist was sehr Schmerzhaftes passiert.
Ja.
Jetzt hast du sehr viel erzählt, einfach von Dingen, die schön gelaufen sind. Bist du schon bereit, darüber zu erzählen, wo es schmerzhaft wurde?
Ja. Ja, weil das ist jetzt eigentlich schon so langsam der nächste Punkt. Ich war ja in dem Tanzteam, wie gesagt. Und leider war aus verschiedenen Gründen, wo die entsprechenden Leute eigentlich Angst für konnten, die Organisation ziemlich chaotisch. Das heißt, dann wurden Proben kurzfristig vorverlegt, später, früher. Ja, es war nicht so richtig zu berechnen. Und ich habe mehrmals gesagt, Leute, ihr habt eine Liste von Tänzen, schreibt doch bitte mal auch den Schwierigkeitsgrad dazu, schreibt doch bitte dazu, wer da eigentlich für die Tänze gebraucht wird, alles Mögliche, dass man planen kann. Mhm. Weiß ich, wenn der Tanz kommt, ach, da muss ich nicht dabei sein.
Das bei war der von, Probe jetzt.
Bei, der, genau. Bei den Proben, genau. Von vornherein meine Intention. Da wurde auch einiges, gut, ich habe Tanzturniere geplant, ich habe Tanzturniere organisiert, ich weiß, wie Events gehen.
Die Erfahrung hat nicht jeder.
Ja, genau, genau. Dann dachte ich, ich gebe mal hin wieder mal einen Tipp rein, weil einfach Dinge nicht so toll gelaufen sind. Und da wurde es auch angenommen. Leider dieser Punkt nicht. Und der hat dann einiges ausgelöst, weil ein paar Leute aus meiner...
Was meinst du mit, der ist nicht angekommen?
Der wurde einfach nicht umgesetzt.
Ach so, aber es ist nicht so, dass irgendwie dann du da Probleme durchbekommen hast.
Nein, nein, nein. Ach so, ich habe einfach gesagt, hey, das wäre eine gute Verbesserung. Ein paar wurden umgesetzt, ein paar nicht. Wie es halt so ist.
Vielleicht einfach übersehen, vielleicht auch.
Ja, natürlich.
Eben, wie gesagt, chaotisch und es hat vielleicht auch keiner was für.
Alles nicht böse gemeint.
Ja.
So. Naja, und dann kam irgendwann ein paar Leute aus meiner Small Group, haben gesagt, sie fahren so in Inspiration. Das hat mich total begeistert. Die Themen waren genau mein Ding. Und in dieser Zeit habe ich extremst, das war eine Nachfolge der Depression, extremst unter Einsamkeit gelitten. Das heißt, so ab Freitagabend war Hölle. Wenn ich Freitag nichts vorhatte, Samstag nichts vorhatte, habe ich mich praktisch in den Sonntag zu Gottesdienst und der Tanzprobe gerettet. Da war ich endlich nicht mehr allein. Das war ziemlich übel, die Zeit. Und bei der Inspiration dachte ich mir, boah, wir fahren Freitag hin. Dann sind wir 2 Tage mit Menschen, mit Freunden, mit Teil meiner Small Group unterwegs. Ey, und ich bin endlich mal ein ganzes Wochenende nicht allein. Wow, ich find's cool. So, mich gefreut und irgendwann aber gemerkt, ich habe mich ja verpflichtet, bei jeder Probe dabei zu sein. Das ist ja auch wichtig, weil es soll ja wirklich gut sein am Schluss. Ja, das war ja auch meine Intention. Und dann habe ich dann ein paar Tage vorher zu meinen Leuten von der Small Group gesagt, Leute, ich kann nicht mit. Dann komme ich rechtzeitig zur Probe zurück und ich will das ja stützen. Ich bin ja committed. Große Traurigkeit auf allen Seiten, auch bei mir. Ja, so war das. Und ja, der Freitagabend war ganz scheiße. Weil ich wusste genau, ich könnte jetzt, aber nein, ich habe mich verpflichtet. Samstag war pur Hölle. Weil ich habe einfach Gemeinschaft für mich. Ich könnte da sein. Ah, aber ich habe mich halt committed und so. Und irgendwann Samstag 16 Uhr kommt plötzlich in dem Gruppenchat so eine Bemerkung, was ist das morgen eigentlich für ein Tanz? Der Engelstanz, so mit Kleidchen, Flügelchen. Und ich gucke in den Chat, wie Kleidchen, Flügelchen. Da hat ein anderer Mann geschrieben, ja, das klingt aber sehr girly. Und dann kam dann, hey, wir brauchen nur Frauen. Und da ist mit einer Intensität dieser ganze Schmerz, diese ganze Trauer, diese Einsamkeit in mir hochgekocht und einfach explodiert. Wo ich dachte, boah, hätte man das mal 2 Tage früher bekannt gegeben, dann könnte ich jetzt wunderschön auf der Inspiration sein, nicht allein sein, nicht schon wieder ein Wochenende alleine und habe dann eine Kritik, die Leiterin, die ich übrigens heute noch sehr schätze und mag, eine Kritik abgeschossen, die war im Nachhinein nicht schön. Muss ich ganz klar sagen, das war nicht okay. Aber das schoss halt einfach raus.
Ja. Das ist dann geplatzt bei dir. Das ist dann bei dir einfach auch geplatzt.
Ja, das ist einfach geplatzt. So.
Der Kragen.
Ja, und war nicht gut. Dann habe ich mich auch mit der Leiterin dann nochmal geschrieben, habe gemeint, hey, es tut mir leid, das und das ist passiert. Hat sie auch verstanden. Wir wollten uns unbedingt mal treffen, um uns auszusöhnen, so richtig von Auge zu Auge. Das war eigentlich schon geklärt. Aber ich dachte, hey, ich schätze dich so sehr, lass uns die Zeit nehmen. Und das wollte sie auch. Da haben wir einen Termin gemacht und ich dachte, wie cool ist das denn? Und plötzlich mischt sich ihre Leiterin ein und meint, da wäre sie gern dabei. Dachte ich, kann sie, kein Problem. Aber an dem Termin kann sie nicht. Wir machen das anstatt Freitagabend, Samstagmorgens. Dachte ich, auch gut, kann ich. Und dann kam plötzlich raus, dass Samstagmorgens die Person, mit der ich mich versöhnen wollte, eigentlich überhaupt nicht konnte. Ich wäre mit der Leiterin alleine gewesen. Dachte, hä, was soll denn das? Machen wir nicht. Zurück ging es leider auch nicht. Ja, großes Chaos. Das war dann noch ungefähr 3 Wochen bis zum Auftritt. Ich wollte das gerne bis zum Auftritt durchhaben. Na, verständlich. Du willst da bereinigte Beziehungen und nicht da irgendwie mit Krumpel, obwohl es eigentlich per Chat bereinigt. Ja, aber es ist es nicht wirklich. So. Es gab da ein großes Hin und Her und plötzlich hat sich der Oberleiter der Christmas Experience eingemischt, den kennen wir schon, Andy Paulheit, und meinte, er wäre bei dem Gespräch auch gerne dabei. Dachte ich, wow, was eine Welle, weil wir wegen der Kritik, naja, okay, soll er halt dabei sein. Und plötzlich stellte sich heraus, dass ich nur mit ihm und der Leiterin und meiner Leiterin einen Termin hatte. Dann dachte ich,
denn die andere konnte ja nicht.
Die andere konnte nicht, die war halt wirklich 2 Wochen, 2,5 Wochen vor der Auftritt, die war halt am Rotieren.
Ja, die war sehr busy.
Ja, die war sehr busy. Da habe ich, okay, dann machen wir praktisch ein offizielles Versöhnen mit der Leitung. Finde ich super.
So ein Stellvertretend. Also es ist schon erstmal so ein, ja okay, eigentlich wollte ich mich ja mit ihr mit ihr treffen, um es, sage ich mal, mit der Person zu klären. Genau. Mich bei der Person nochmal einfach entschuldigen, die ich angegangen bin, die unter meiner Reaktion oder meiner Explosion gelitten hat. Ja. Aber dann saßt du nicht mit der Person am Tisch, sondern mit deren Leitern und der Oberleiter. Leiter des Leiter.
Dem absoluten Oberleiter für den ganzen Event. Da dachte ich, okay, das scheint denen wichtig zu sein. Finde ich gut. Versöhnung ist immer wichtig. Wir gehen hin. Und habe dann gemerkt, auf dem Weg ins Office, dass diese ganze Geschichte mit der Einsamkeit so richtig hochkommt. Das erste Mal in den letzten Jahren merke ich, boah, das muss raus. Und ich kenne die beiden, ich mag die beiden, ich vertraue den beiden. Denen kann ich es erzählen. Nach Jahren. Das erste Mal jemand. Ja, ich komme ins Office, setze mich hin, die beiden sitzen da, wie immer gab es einen Radler. Und dann kam dieser ganze, erstmal natürlich eine Entschuldigung, und dann kamen die ganzen Emotionen, diese Trauer, diese Einsamkeit, diese Verzweiflung, die kochte aus mir raus. Und ich habe da gesagt, habe nur erzählt, habe geweint und alles. Und beim Erzählen, bei den ganzen Tränen, die gekommen sind, merke ich plötzlich, da kommt nichts zurück, keine Empathie, keine Reaktion, die warten. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? So kenne ich die nicht. Und dann habe ich natürlich das, was noch hochkam, erstmal abgedrosselt, weil ich war irritiert. Und dann war ich irgendwann fertig und dann kam noch vom Andi so, Uwe, wir haben ein Problem. Okay, was? Naja, du kritisierst ja ständig Leiter. Ich zuck innerlich auf und denke, was heißt hier ständig? Er meint, ja. Jetzt die Leiterin, dann die Predigt. Ich so, hä? Predigt? Das waren 2 Sachen in 13 Jahren. Ich war 13 Jahre in der Gemeinde ungefähr. Ständig. Und ich war schon vollkommen irritiert, weil es war ja ein Überfall. Im Endeffekt habe ich herausgefunden, denen war es egal mit der Versöhnung. Die wollten mir was komplett anderes erzählen. Und das zu machen, ohne vorher einen zu informieren, wir haben ein ganz anderes Thema mit dir, das fand ich null cool.
Das muss ich ein bisschen überfahren haben.
Total.
Was war deren Anliegen?
Deren Anliegen war, sie hatten im Prinzip 3 Probleme. Ich höre Worthaus und habe mein Tanzteam zu einer Worthaus-Event eingeladen. Ich habe diese Predigt kritisiert und ich habe einen Leiter kritisiert. So. Und aufgrund dessen, 2,5 Wochen vor der Aufführung, wurde mir gesagt, ja, und darum müssen wir dich aus dem Tanzteam nehmen, weil solltest du auf der Bühne zu sehen sein, könnte es sein, dass danach Wenn du irgendwas sagst, was nicht mit der Gemeindemeinung übereinstimmt, die Leute meinen könnten, das wäre Gemeindemeinung, weil du auf der Bühne warst. Und ich sitze da vom Donner gerührt und denke, was ist jetzt kaputt? Weißt du, natürlich, niemand stimmt einer Gemeinde zu 100% zu oder der Lehre. Hat jeder seine eigenen Ideen, sein eigenes Denken, zumindest kenne ich das so. Und ich war einfach perplex. Ich konnte auch nichts mehr Konkretes sagen. Ich war einfach überrollt in dem Moment. Und dann dachte ich, kann ich irgendwie zeigen, dass ich bin ja loyal, kann ich das irgendwie zeigen, irgendwas? Und dann meinte Andi, ja, der Grund, warum wir uns treffen, ist ein Video. Und zwar hat Woche oder zwei Wochen vorher kam ein Video raus. Dieses Video nannte sich Dekonstruktion durch Worthaus von Markus Voss. Kannte ich nicht. In dem Moment, wo ich dachte, ja. Ein 2,5-Stunden-Video. Und dann meinte Andi, ja, vielleicht können wir ihn auf die doch noch retten. Dachte ich, ey, sag mir, was ich tun soll. Moment. In dem Video wird der Worthaus kritisiert. Und er hätte doch gern von mir zu den einzelnen Punkten einen Kommentar.
Dachte ich. Also du sagst, zu einem 2,5-Stunden-Video, was gegen Worthaus geht oder Worthaus kritisiert, sollst du Stellung beziehen.
Ja, genau.
Damit du weiter tanzen darfst.
Genau.
Hast du eine Hauptrolle gehabt, wie im Jahr davor?
Nö. Ich war in der hintersten Reihe praktisch Tänzer. Weil ich bin 60 Jahre, ich will nicht vorne tanzen, was soll der Scheiß? Ich habe zwar mithalten können, aber ganz hinten war mir genug, was soll
das? Okay, das heißt, ich fasse mal, an der Stelle, ich hake mal kurz ein.
Ja.
So. Du sollst eine sehr umfangreiche Hausaufgabe machen, um dich beweisen zu können, damit auf keinen Fall Missverständnisse stattfinden können. Für den Fall, dass jemand dich auf der Bühne sieht und wiedererkennt und später mal mit dir spricht und merkt, der hat eine ganz andere Meinung als die, die da vorne gepredigt wird.
Mhm.
Ein Tänzer aus der 5. Reihe.
Exakt die 5.
Also ich weiß, es ist keine Mutmaßung. Ich weiß, darf nur keine Quellen nennen, dass in manchen Gemeinden nicht jeder die gleiche Meinung hat.
Mhm.
Also das ist, würde ich mal als gegeben sehen. Hast du auch schon gesagt, kennst du so. Und ich weiß auch, dass auch in großen Gemeinden, wie jetzt im ICF München, auch verschiedene Leute auf der Bühne stehen und deswegen auch verschiedene Meinungen auf der Bühne stehen.
Ja.
Also sei es, keine Ahnung. Ich würde es nicht davon ausgehen, dass in der Band alle die gleiche Meinung zu Worthaus haben.
Mhm.
Ja, oder auch meinetwegen im Predigteam sogar. Es wird zwar nur eine Meinung gepredigt so ein bisschen, aber ich glaube, also verschiedene Meinungen sind ja ganz normal. So.
Ja. Ja.
Das heißt, du hattest eine andere Meinung, warst aber auch irgendwo auf Bewährung, weil du hast sie ja gesagt.
Mhm.
Also, und wie ging das weiter mit diesem Video, Markus Voss Video?
Das war einer der Aufgabenpunkte. Und da die Geschichte mit der Kritik an der Predigt wieder hochkam, wurde mir gesagt, ja, überdenk das doch nochmal und schreib doch mal einen Kommentar, der das noch freundlicher aussehen lässt.
Also ja. zu der Predigtkritik auf dem YouTube-Kanal, von der du vorher erzählt
hast. Die da schon über ein halbes Jahr her war.
Das heißt, waren zwei Hausaufgaben. Einmal sollst du Stellung nehmen zu dem Dekonstruktions- durch Worthaus-Video.
Ja.
Und du sollst nochmal den Kommentar von dem Video den Kommentar, der schon ein halbes Jahr alt ist, auch nochmal verschönigen.
Genau. Genau. So, ich war natürlich am Ende. Also, das war, wie gesagt, das wusste Andi auch. Ich bin noch in der Depression und diese Geschichte mit Tanz und Gemeinschaft und dem Ziel einer Aufführung, das hat mir so geholfen, diese Depression wieder noch mehr zu überwinden. Das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Wusste er? Und dann dachte ich mir, Alter, das ziehe ich durch. Die Aufgaben erfülle ich.
No way.
No way.
Ich hätte da gesagt, ja, nee, ciao, dann bin ich raus.
Ja,
dann tanze ich halt nicht in der 5. Reihe hinten mit auf dieses Video, 2-Stunden-Video analysieren und kommentieren. Nee, gar keinen Bock.
Ja, ich wollte es wissen. Ich wollte es wissen, was wird da
Okay.
Gesagt.
Fair.
Ich hatte echt Bock. Und das war ein Donnerstag. Das heißt, ich habe Donnerstag und Freitag die Nacht durchgearbeitet. Weil 2,5 Stunden Video zu kommentieren und sich dabei die Quellen anzuschauen, das war nämlich der Clou eigentlich, der dann zu vielem geführt hat, das dauert. Als ich an dem Abend nach Hause kam, war ich so erschossen, so traurig, so frustriert, so, was ist hier gerade passiert? Ich erkenne meine eigene Meinung nicht mehr, dass ich einen Freund angewhatsappt habe nach dem Motto, hey, das und das ist passiert und er, bitte was? Und dann haben wir telefoniert. Und er hat gemerkt, dass ich vollkommen durch den Wind bin, hat gemeint, Uwe, pass auf, morgen, Freitag, kommst du erstmal zu mir abends, dann kannst du meinetwegen das mit dem Voss weitermachen und Samstagmorgen kommst du zum Frühstücken, dann machen wir diese Quellenanalyse fertig, dass die sitzt und dann schickst du die ihm, Andi, und dann ist das Ding durch. Genauso haben wir es gemacht.
Und ob der Uwe dann weiter tanzen konnte, ob es, sag ich mal, den Auftritt gerettet hat, so wie ja. Der Andi angeboten hatte, so wie du es vorhin erzählt hast, das erfahrt ihr im zweiten Teil von Uwes Geschichte. Aber jetzt ist an dieser Stelle mal kurz gesagt, dieser Freund war ich.
Ja.
Das war damals, ich habe ein Wohnzimmerkonzert gespielt.
Ja, genau.
Da habe ich gesagt, hey Uwe, komm doch bei dem Wohnzimmerkonzert vorbei.
Ja.
Und am nächsten Tag frühstücken wir und machen das mal zusammen.
Ja.
Und wir haben uns hingesetzt.
Ja.
Wir haben uns fleißig hingesetzt, haben uns dieses 2,5 Stunden Video von Markus Voss zu Worthaus genau angeguckt. Wir haben die Quellen angeguckt.
Mhm.
Und dabei sind wir auf so ein paar Funde gestoßen, wo wir denken so, Alter,
ja,
so kannst du nicht zitieren.
Ja.
Und bleibt dran, wir können jetzt schon mal ankündigen, in den nächsten Folgen oder nächsten Wochen werden 3 Folgen das Ding mit Voss hier gelauncht. Bei Hausverbot im Beichtstuhl. Vielleicht geht es zwischendrin auch deine Geschichte nochmal weiter, je nachdem, ob wir den noch aufzeichnen können zwischendrin. Aber mit Uwes Geschichte leiten wir ein in eine kleine Miniserie. Das Ding mit Voss wird eine 3-teilige Serie, wo wir das Video von Markus Voss über Worthaus und Dekonstruktion auseinandernehmen. Du hast letztens gesagt, wir sind in den ersten beiden Teilen noch ziemlich freundlich gewesen.
Oh ja.
Den dritten Teil haben wir noch gar nicht aufgenommen.
Ja.
Vielleicht machen wir es da anders, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken.
Schau mal.
Sehen wir dann.
Genau. Ja, genau.
Uwe, erstmal vielen Dank für deinen Teil der Geschichte jetzt. Ich höre da jetzt gerade, dass wir da eigentlich einen Cliffhanger reinsetzen an dem Punkt, wo es ja am stärksten geschmerzt hat.
Ja.
Ich weiß noch, du hast damals auch sehr wenig geschlafen. Es waren schlaflose Nächte. Ich freue mich auf die Fortsetzung, wo wir darüber auch nochmal mehr sprechen werden. Liebe Hörende da draußen, ich hoffe, dass ich einen einigermaßen guten Job gemacht habe, als Nicht-Journalist hier den Uwe zu interviewen. Aber ich glaube, der Uwe hat auch ganz viel schon Erfahrungen und Geschichten erzählen und seine Geschichte schon noch gut erzählt. Ich glaube, er hat mich gar nicht so viel gebraucht, um seine Geschichte gut erzählen zu können. Wann und wo auch immer ihr diese Folge jetzt gehört habt, wir wünschen euch einen guten Tag, einen guten Mittag oder eine gute Nacht. Der Uwe verdient sich Hausverbot im Beichtstuhl.
Mhm.
Mal gucken. Bei der Fortsetzung werden wir es rausfinden, ob du dir Hausverbot im Beichtstuhl verdient hast.
Genau. Ja, und auch von mir wünsche ich, wie gesagt, einen guten Morgen, einen guten Mittag, eine gute Nacht, ob ihr im Auto seid, an der Waschmaschine oder am Bügelbrett. Je nachdem, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Bad.